So, jetzt geht's. Auch kein Kratzen. Alles klar? Keiner, der mich komisch anguckt. Wunderbar. Prima. Mika, der Erfolg ist dann, wenn du noch nach der Predigt wach bleibst. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so unterwegs ist oder so auf Reisen ist und man hat so ein bestimmtes Ziel vor sich, dann ist das normalerweise bei den allermeisten so, dass wir am liebsten den schnellsten, den kürzesten Weg haben, damit wir ans Ziel kommen. Und das ist auch so ein bisschen in unserem Leben so. Am liebsten hätten wir so eine klare Spur, einen klaren Weg, eine Erfolgsspur, wo es immer aufs Ziel zu direkt dorthin geht, wo wir hinwollen, und das auf dem schnellsten, auf dem kürzesten Weg und am besten immer steil bergauf, ohne dass man müde, ohne dass man schlapp wird und dass man immer so ein Stück weit auf der Erfolgsspur bleibt. Und Umwege sind dabei nicht so beliebt. Umwege sind manchmal hinderlich. Umwege sind etwas, was man möglichst vermeiden will. Das ist bei uns, wenn wir im Auto unterwegs sind, bei meiner Frau ein ganz wichtiges Anliegen. Wenn wir auf der Autobahn Richtung Hamburg fahren, zu meinen Schwiegereltern, und da ist so ein bisschen Stau, dann neige ich so ein bisschen dazu, ach, so ein kleiner Umweg, ne, dann bleibt man wenigstens in Bewegung. Meine Frau immer, bleib auf der Strecke. Das ist der kürzeste Weg. Und da muss ich mich beugen. Sie hat ja meistens recht. So ist das in unserem Leben, und dass wir auf der einen Seite gerne immer den direkten Weg gehen wollen, gerade auf das Ziel zu, das wir uns gesteckt haben. Wobei manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt so genau wissen, was denn unser langfristiges Ziel für unser Leben überhaupt ist. Manchmal steuern wir ja in unserem Leben auf solche Etappenziele zu. Dinge, die wir möglichst gut schaffen wollen, gut erreichen wollen, gut erledigen wollen, bis dann wieder ein neues Ziel kommt, das das alte Ziel abgeholt hat. Und Umwege sind nicht so beliebt. Aber das Interessante ist, dass wir alle wissen, dass das normale Leben so nicht funktioniert. Und sich mal ehrlich dem zu stellen, wo es vielleicht in meinem Weg, in meinem Lebensweg Umwege gegeben hat, vielleicht nicht nur Umwege gegeben hat, sondern auch Sackgassen, Ausweglosigkeit, wo ich das Gefühl hatte, hier geht es einfach nicht mehr weiter. Und wie gut ist es, dass uns Gottes Wort, die Bibel ist sozusagen ein Bilderbuch. Und dieses Bilderbuch, gerade die Geschichten des Volkes Israel, sie sind ein Bilderbuch für die Menschen, die im Glauben mit Gott unterwegs sind. Und wir dürfen letztendlich aus diesem Buch der Bibel, aus den Geschichten, aus den Erfahrungen, aus den Erlebnissen von Menschen, die sie mit Gott gemacht haben, dürfen wir immer wieder neu für unseren eigenen Glaubensweg lernen, von ihren Erfahrungen profitieren. Und die Geschichte dieses Volkes Israel ist wirklich eine Geschichte mit einem ganz, ganz abenteuerlichen Weg. Sie beginnt mit einem Mann in Haran, der von Gott gesagt bekommt, zieh aus deinem Vaterland, verlass deine Familie, verlass deine Heimat, zieh los in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und als der Abraham sich mit seiner Sippe und mit seinem Vieh und mit seinen ganzen Leuten auf den Weg gemacht hat, da wusste er gar nicht, wohin es ging. Er wusste nicht, wohin es ging. Er konnte sich ganz allein nur auf die Verheißung stellen, auf die Verheißung bauen, die Gott ihm gegeben hat, ich werde dich führen, ich werde dich in ein Land bringen, das ich dir zeigen will. Und allein dieser abenteuerliche Weg des Stammvaters des Volkes Israels, was ist das für ein Weg gewesen? Und diese Geschichten, die Geschichten der Erzväter, die hat das Volk Israel sozusagen mit im Gepäck. Sie haben all diese Erfahrungen mit im Gepäck. Da sind die Gebeine von Josefs mit im Gepäck dabei, wie dieses Volk erst mit als Familie im Land Kanaan gewesen ist und Josef seine Brüder und die ganzen Familien nach Ägypten geholt hat, damit sie nicht einem Hungertod anheimfallen, dass sie nicht alle vergehen und sterben. Und als die Brüder, wir haben es vor einiger Zeit hier auch in einer Predigt gehört, als die Brüder Josefs vor ihrem Bruder stehen und nicht mehr ein noch auswissen, Angst haben, dass sich Josef an ihnen rächt, weil sie ihn in die Sklaverei geschickt haben, da steht Josef vor seinen Brüdern und sagt, ihr gedachtet es, böse zu machen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, zu erhalten ein großes Volk. Und dieses große Volk, das in Ägypten zu einem großen Volk geworden ist. Einige Jahrhunderte später gerät dieses Volk in die Sklaverei. Es wird unterdrückt. Willenlose Sklaven, die der Willkür der Herrschenden ausgeliefert sind, die nichts mehr über sich selbst bestimmen können, die das Lebensrecht, das Recht auf Leben sogar verloren haben, denen der Pharao die Kinder umbringen lässt, ihre Nachkommen. Dieses Volk, das doch so große Verheißungen bekommen hat, so große Versprechen Gottes, ist nun in der Sklaverei in Ägypten. Und vielleicht haben viele dieses Volkes schon längst den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht mehr im Blick, schon lange vergessen. Da sieht man nur noch die Lehmziegel, da sieht man nur noch die harte Arbeit, den Frondienst. Und als Gott den Mose beruft, am brennenden Dornbusch, da muss doch Mose tatsächlich diesen Gott fragen, was für einen Namen soll ich den Kindern Israels sagen? Wer bist du überhaupt? Weil die Kinder Israels diesen Namen gar nicht mehr kennen, vergessen haben, nicht mehr wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Aber Gott ist ein Gott, der das Volk, sein Volk, nicht aus dem Blick verloren hat. In der Berufungsgeschichte des Mose lesen wir, dass Mose sagt, dass Gott zu Mose sagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, ich habe ihr Schreien gehört, ich habe das Elend wahrgenommen, ich habe sie nicht aus dem Blick verloren. Und ich stehe zu diesem Volk und ich sende dich mit deinem Bruder Aaron dorthin. Du sollst in meinem Namen vor dem Pharao stehen und du sollst mein Volk aus der Sklaverei, aus Ägypten herausführen, in die Freiheit hinein. Und was ist das für ein harter geistlicher Kampf, bis dieses Volk denn endlich ziehen darf? Grausame Plagen kommen über Ägypten, bis endlich der Pharao in all seiner Verstocktheit und Hartherzigkeit das Volk endlich ziehen lässt in die Freiheit. Man ist sozusagen auf dem Sprung in die Freiheit hinein. Und was kommt als erstes? Ein Umweg. Ein Umweg. Nicht der direkte Weg, nicht der einfache Weg. Nicht der Weg, den man leicht an der Küste entlang gehen kann, wo man mit wenigen Wochen im verheißenen Land ankommt. Nein, Gott sieht viel, viel weiter. Er sieht den Weg, der vor diesem Volk ist. Ein Weg, den das Volk selber überhaupt nicht überschauen kann. Die hatten vielleicht noch nie von den Philistern gehört. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Aber dieser direkte Weg, schön an der Küste entlang ins gelobte Land, ins Land Kanaan, der bleibt ihnen verwehrt. Der Weg von Sukkot, der Weg aus den Zelten heraus, der führt an den Rand der Wüste, nach Etam. An den Rand der Wüste. Und der Wüste, die Wüste, was ist das denn für ein Ort? Nicht ein Ort, der so ein großes Volk einlädt, zu sagen, Wüste, oh, da geht's gut. Wüste ist ein bedrohlicher Ort, ein lebensgefährdender Ort, ein Ort, der nur Schwierigkeiten bereiten wird, wenn man mit so vielen Menschen und mit so viel Vieh unterwegs ist. Ja, und da gab es viele, das lesen wir in der späteren Geschichte, in Exodus, in 2. Buch Mose können wir das nachlesen, wie viele an Mose, an Aaron zweifeln. Und Gott führt sie diesen Weg, diesen Umweg bis ans Schilfmeer. Und dann ist dann noch eine interessante Tatsache. Man will den Philistern aus dem Weg gehen. Und man ist auf dem Weg zum Schilfmeer. Und was hat man im Rücken? Die Armee des Pharao. Die Armee des Pharao ist im Rücken und jagt den Kindern Israels hinterher, um sie wieder gefangen zu nehmen. Wir haben es heute Morgen so wunderbar gesungen. Ein Gott, der das Meer teilt. Aber wenn du eine Armee im Rücken und ein Meer vor dir hast, in dem Moment fühlt sich das nicht gut an. Und wisst ihr, das ist ja manchmal so, dass wir in unserem Leben, genauso wie das Volk Israel, diese Wege, diese Sackgassen, diese Umwege, all dieses Schwierige, was manchmal unser Leben ausmacht, dass wir das in den Situationen, wenn wir es erleben, wenn wir es durchleben, dass wir uns es nicht erklären können, dass es für uns rätselhaft bleibt, fragwürdig bleibt und dass wir in dem Moment überhaupt keine Antworten haben. Ich glaube, das, und das lesen wir hinterher, das ist dem Volk Israel immer wieder so passiert, dass es die Führungen, die Wege, die Gott sie geführt hat, überhaupt nicht verstehen konnten, rätselhaft für sie geblieben sind. Und so geht es vielleicht auch dem ein oder anderen im eigenen Leben, im eigenen Erleben, wo uns die Wege Gottes rätselhaft sind, wo wir das nicht verstehen. Als junger Erwachsener habe ich, nachdem ich 3,5 Jahre Missionseinsatz hinter mir gemacht, Gott will mich im vollzeitlichen Dienst haben, also gehe ich auf eine Bibelschule. Mach mal eine Bibelschule. Geld verdient, auf die Bibelschule gegangen, die ganze Bibelschule durchgezogen, bis hinten gegen. Ein Jahr Gemeindepraktikum gemacht. Und dann, nach dieser Zeit der Bibelschule, den Eindruck, Gott will mich im Gemeindedienst haben. Ich war Mitte 20. Und ich habe damals mich in einer kleinen, Aufbaugemeinde in Österreich, hörte ich gehört, die suchen jemanden, der sie vor Ort unterstützt. Und sie wollten so ein kleines Taschengeld bezahlen, so ein bisschen was. Und ich habe gedacht, okay, ich stelle mich dieser Herausforderung, ich gehe dorthin. Ich habe mich den Leuten vorgestellt und wir hatten ein gutes Wochenende, super. Und sie sagten, Jochen, wir lassen uns von uns hören, wir besprechen noch und wir freuen uns, wenn du kommst. Mit diesem Eindruck bin ich dort weg. Einige Wochen später bekam ich Mitteilung aus dieser Gemeinde, man hat einen amerikanischen Missionar gefunden, der kommen will und der kein Geld kostet. Dem brauchen wir gar nichts zu geben. Und dann habe ich noch mich an zwei, drei Stellen angefragt, ob, und dann war auf einmal da, meine Bibelschulausbildung galt nicht, zählte nicht. Ich dachte, okay, gehst nach Haus, arbeitest wieder. Und dann hat mir das aber keine Ruhe gelassen. Keine Ruhe gelassen. Ich habe gesagt, Gott, okay, ich mache nur eine Sache. Ich rufe noch einmal in Ebersbach an und frage, ob die Pastoren brauchen. Dann haben die gesagt, ja, Jochen, wir brauchen Pastoren. Aber wir haben das Seminar. Du musst das Seminar machen. Dann habe ich das ganze Seminar durchgezogen. 5 Jahre. 5 Jahre nochmal die Ausbildung. Weil die hatten ein bisschen schwieriger angefangen. Auf der Bibelschule brauchte man kein Hebräisch und Griechisch. War ich ja froh drum. Da musste man es. Es war ein gewaltiger Umweg. Ein gewaltiger Umweg. Aber erst im Nachhinein habe ich persönlich gesehen, das war der Umweg, den ich gebraucht habe. Das konnte ich aber vorher nicht sehen. Und es gibt ganz andere Umwege, Sackgassen, die andere von uns hier heute erlebt haben. Ganz andere. Das ist harmlos, ganz harmlos. Es gibt ganz andere Umwege. Und manchmal gibt es Umwege, die man selbst verschuldet hat. Und das sind die schlimmsten. Es gibt manchmal Umstände, das kann man noch eher aushalten. Aber es gibt solche Umwege, wo man vielleicht durch eigenes Versagen, durch eigene Schuld zu einem Umweg gekommen ist oder zu einer Sackgasse. Das Volk Israel hat genau das hinterher erlebt in der Wüste. Während Mose am Sinai ist, um die Gebote Gottes zu empfangen, die Gebote für ein befreites Volk, damit ein befreites Volk seine Freiheit mit Gott leben kann. Während Mose diese Gebote, die Tora, die Weisung zum Leben erhält. Die Bibelkenner wissen, was das Volk in dieser Zeit macht. Es baut sich das goldene Kalb, weil es diesem Gott nicht vertrauen kann. Und immer weiter führt der Weg dann in die Wüste hinein. Aber wisst ihr, heute Morgen hier, in unseren wenigen Zeilen, die wir lesen, da steckt das ganze Evangelium drin. Wisst ihr warum? Hier heißt es, und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Gott schenkt seine Gegenwart. Gott schenkt sein Mitgehen, sein Dabeisein. Er schenkt seine Führung. Er ist da. Er ist da. Aber er ist so eine Wolkensäule. Wisst ihr, die Wolken, was machen die Wolken, wenn man sie sieht? Sie verdecken etwas. Auf einmal ist die Sonne vor den Wolken verdeckt. Der Himmel ist von den Wolken verdeckt. Da ist die Gegenwart Gottes und man hätte sie doch am liebsten noch viel greifbarer, viel realer, viel sichtbarer. Da gibt es Zeichen seiner Gegenwart. Da gibt es Momente, wo man weiß, da ist der Gott, der den Weg teilt, der das Meer aufgerissen hat, der den Weg geebnet hat, der die Bahn geschenkt hat. Und auf einmal ist diese Erfahrung der Gegenwart Gottes, des Mitgehens schon wieder vergessen. Aber Gott schenkt seine Gegenwart. Er geht mit. Und das Wunderbare ist, Gott ist auch auf den Umwegen mit dabei. Gott ist auf den Umwegen mit dabei. Er ist auf unseren Umwegen mit dabei. Auf den Umwegen, die zu seinen Führungen gehören und auf den Umwegen, die wir uns manchmal selbst einbrocken. Er ist auf den Umwegen mit dabei und er lässt sein Volk nicht orientierungslos, nicht ziellos. Er geht mit und er lädt uns immer wieder dazu ein, unseren Blick auf ihn zu richten und nicht auf die Umstände. Und Gottes Wort macht uns klar, wir sind nicht ziellos, wir sind nicht orientierungslos unterwegs und wir sind auch nicht immer nur auf den Augenblick der Umstände geworfen. Unser Leben ist manchmal so, dass wir immer uns auf die Umstände ausrichten und auf diesen Augenblick geworfen sind und meinen, das würde alles ausmachen. Aber die Gegenwart Gottes ist da, wenn auch verhüllt. Und die Zeichen seiner Führung, die Zeichen, dass er für uns da ist, die schenkt er. Manche Führungen sind nicht immer sofort verständlich, aber Gott behält für uns das Ziel im Auge. Das ist ja das Wunderbare. Gott behält für uns das Ziel im Auge. Auch wenn wir vielleicht hier und da mal ziellos unterwegs sind. Er schenkt dem Volk seine Gegenwart durch die Wolkensäule. Und er schenkt seinem Volk seine Gegenwart durch die Feuersäule. Und die Feuersäule, was ist die Feuersäule in der Nacht? Die Feuersäule ist das Licht. Das Licht, das den Weg leuchtet. Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Heute Morgen, indem wir aus dem Wort Gottes heraus Gottes gute Absichten hören, das gibt uns Orientierung, das gibt uns Leitung, das zeigt uns den rechten Weg. Wir können Gott nicht sehen, aber seine Feuersäule ist da, sein Wort ist da. Und es leuchtet uns den Weg, es zeigt uns den Weg der guten Absichten Gottes mit uns und unserem Leben. Und das Wort hat seinen Höhepunkt im Neuen Testament, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Viele Wege gibt es. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Zum Schluss, was ist denn das Ziel? Was ist das Ziel? Wir haben jetzt lange vom Weg und von Umwegen gesprochen. Was ist das Ziel? Das Ziel das hatte das Volk Israel irgendwo immer mit im Gepäck mit dabei. Das Ziel hatte das Volk Gottes immer im Gepäck mit dabei. Wisst ihr, später, als die noch ein bisschen länger in der Wüste waren und wussten, sie mussten da noch ein bisschen bleiben, hat Gott sie beauftragt, die sogenannte Stiftshütte zu bauen. Und wisst ihr, was die Stiftshütte ist? Das ist ein Campingheiligtum. Das ist ein Heiligtum, das ist ein Zelt. Das ist ein Zelt, das man aufbaut und wieder abbauen kann. Und immer wenn das Volk Israel durch die Wüste von einem Ort zum anderen ist, dann haben sie dieses Zelt aufgebaut. Und das ist das Zelt der Begegnung. Dass Mose in dieses Zelt geht als Stellvertreter für das Volk und die Gottesbegegnung erfährt. Die Gottesbegegnung erlebt. Gott geht mit durch seine Gegenwart. Später ist es die Lade, die Bundeslade. Und als dann das Volk Israel später im Land Kanaan in Israel angekommen ist, da darf dann Salomo diesen Tempel bauen. Der Ort der Gottesbegegnung, der Gottesbeziehung, der Gegenwart Gottes auf dem Zion. Ich werde das alles in meinen Bibelabenden ein bisschen ausführen. Kriegt mir noch ein bisschen Hintergrund dazu. Aber letztendlich, worum geht es? Das verheißene Land ist der Aufbruch in die Gegenwart Gottes. In die Gegenwart, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und deswegen ist Jesus Christus dann der Ort, wo diese Gottesbegegnung, die Gottesgemeinschaft stattfindet. Das Ziel ist er, er allein. Das neue Jerusalem, das sind nicht die goldenen Gassen, die uns erwarten, sondern in der Offenbarung 21 heißt es, Gott wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Das ist die Verheißung. Das ist das gelobte Land. Das ist das Ziel, das Gott mit uns allen hat. Und dieses Ziel lässt er nie aus dem Blick. Nie aus dem Blick. Und er führt uns, er leitet uns. Auch wenn seine Gegenwart manchmal verhüllt ist. Und trotzdem schenkt er uns die Klarheit durch sein Wort. Wisst ihr, die Ulla, unsere liebe Schwester, die jetzt im Hospiz ist, die will sterben. Sie will sterben. Das mag manchem sonderbar sein. Warum will sie das? Sie hat ein Ziel. Sie hat ein Ziel. Sie ist nicht orientierungslos. Sie ist nicht ziellos. Sie ist auch nicht dem Augenblick oder den Umständen unterworfen. Sie ist auch in keiner Sackgasse. Nein, die Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, das ist ihr Ziel. Darauf geht sie zu. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder schenken lassen dürfen, als Einzelne, als Gemeinde, dass Gott dieses Ziel für uns hat. Und auch wenn wir seine Wege und seine Umwege in unserem Leben nicht immer verstehen und einordnen können, dürfen wir darauf vertrauen, dass er das Ziel, was er mit jedem von uns hat, was er mit seinem Volk und seiner Gemeinde hat, dass er das nie aus dem Blick verliert. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Und wir danken dir dafür, dass wir nicht ziellos, orientierungslos in dieser Welt unterwegs sind, sondern dass du leitest und führst, dass du die Führung und Leitung für uns übernommen hast und dass du uns ans Ziel bringen wirst. Das Ziel, das du uns verheißen hast in deinem Wort. Und Herr, so wollen wir dich bitten, da wo wir uns vielleicht selber auf Umwegen vorkommen, da wo wir vielleicht das Ziel aus den Augen verloren haben, da wo wir vielleicht ein Stück weit orientierungslos unterwegs sind, Herr, begegne du uns neu, dass wir dir vertrauen können, dass wir deinen Wegen vertrauen können. In der Gewissheit, du meinst es gut mit uns. Und dafür wollen wir dich loben und ehren. Amen.